Es geht um meine vierte Predigt zum Vater Unser und zwar um die dritte Bitte. Wir hatten ja schon die zwei ersten Bitten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und heute geht es um die Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Diese Bitte ist eine Herausforderung. Diese Bitte ist für manche Menschen eine Zumutung. Ich will euch von drei Menschengruppen erzählen, die mir im Laufe der 25 Jahre Pastorensein gesagt haben, warum sie mit dieser Bitte ein Problem haben. Da gibt es Menschen, die haben einen sehr autoritären Vater erlebt, der einen starken Willen hatte. Und wehe, man hat diesem Willen nicht entsprochen, dann setzte es Prügel, dann setzte es richtig Streit und Stress. Der Wille musste geschehen. Und diese Menschen sagen mir, Thorsten, wenn ich diese Bitte spreche, dann werde ich jedes Mal an meinen autoritären Vater erinnert, der seinen Willen mir aufgezwungen hat. Muss man ernst nehmen, wenn Menschen biografisch so vorbelastet sind. Es gibt andere, die sagen, ich habe mein Leben selbst gerne in der Hand, ich habe meinen eigenen Willen, ich habe meine Vorstellungen von meinem Leben, ich habe meine Prioritäten und ich möchte das ungern abgeben. Was weiß ich denn, was Gott von mir will? Und wenn ich ihm das so sage, das ist mir nicht ganz geheuer, ich möchte selbst bestimmen, ich möchte selbst die Prioritäten setzen und dann habe ich das Gefühl, ich gebe die Kontrolle aus der Hand. Die dritte Personengruppe, die Schwierigkeiten hat, sagt, ich habe so schlimme Erfahrungen gemacht in meinem Leben und ich kann nicht glauben, dass das der Wille Gottes sein soll. Ich habe ein 14-jähriges Mädchen begleitet, die an Leukämie erkrankt war, ganz christliche Eltern, es wurde viel gebetet und dieses Kind ist mit 14 Jahren gestorben, unmittelbar, ich habe sie noch auf dem Sterbebett konfirmiert. Und jetzt ist die Frage, wollte Gott, dass dieses Kind stirbt? Wollte Gott, dass dieses Kind stirbt? Will Gott den Tod von Kindern? Will Gott den Tod von Menschen? Will Gott, dass Menschen, die depressiv sind, sich suizidieren? Ist das Gottes Wille? Will Gott die Tsunamis auf dieser Welt? Ich frage euch, will er das? Nein, und warum tut er nichts dagegen, wenn das nicht sein Wille ist? Warum schreitet er dann nicht ein? Das sind Nöte, die Menschen haben. Das sind keine theoretischen Fragen. Das sind Nöte, die Menschen haben, die sagen, das, was mir widerfährt, ist so schlimm, sollte das Gottes Wille gewesen sein? Und ich kann diese Einwände verstehen. Also es ist eine Bitte, die schon für manche Menschen eine Zumutung ist. Ich möchte in dieser Predigt zwei Fragen mit euch bedenken. Die eine Frage ist, was will Gott überhaupt? Wie kann ich eigentlich Gottes Willen erkennen? Wie kann ich Gottes Willen erkennen für mein Leben, für meine Familie, für meine Gemeinde? Woher weiß ich eigentlich, was Gott will? Und die zweite Frage, ich finde, da geht's noch mehr ins Eingemachte. Wie kann ich Gottes Willen akzeptieren? Wie kann ich ein Ja dazu finden, wenn Gott mir schwere Wege zumutet? Wie kann ich ein Ja dazu finden, wenn Gottes Wille nicht meinem Willen entspricht? Diese zwei Fragen möchte ich mit euch bedenken. Und übrigens am Mittwoch auch im Bibelgespräch vertiefen. Der erste Gedanke, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Erstmal habe ich eine schlechte Nachricht. Und zwar, es gibt nicht den berühmten Zettel, der vom Himmel fällt. Wünscht man sich ja manchmal, ne? Was will Gott, dass ein Zettel vom Himmel fällt? Wo steht drauf? Ne? Mach dieses oder jenes. Es gibt diesen Zettel nicht. Aber das habt ihr sicherlich auch schon erfahren, dass da kein Zettel vom Himmel kommt. Aber Gott hat uns trotzdem gesagt, was er will. Wir können aus der Bibel schon rauslesen, dass Gott einen Willen hat. Und den hat er uns geoffenbart. Es gibt ja in der Bibel ganz verschiedene Reden über Gott. Das ist ja, die Bibel ist über Jahrhunderte entstanden und trotzdem kristallisieren sich Dinge raus, die Gott will. Ganz allgemein, grundsätzlich, Gott will das Leben. Gott wollte diese Welt. Gott will, dass es bunt ist, dass es vielfältig ist. Gott will Vielfalt. Gott will das Leben. Gott will, dass wir Menschen, und das ahnen alle Religionen irgendwie, dass wir Menschen in Barmherzigkeit miteinander umgehen, in Freundlichkeit, in Liebe, in Gerechtigkeit. Diese Dinge will Gott für unsere Welt, für unser menschliches Miteinander. Und stellt euch vor, wenn das unser Style wäre, unser Stil, unser Umgang, Barmherzigkeit, Güte, Menschenfreundlichkeit, dann sähe es in unserer Welt anders aus. Und im Blick auf unseren Kontakt mit ihm wünscht sich Gott, dass wir seine Freunde werden, dass wir seine Kinder sind. Er möchte, dass wir zum Glauben kommen. Im Neuen Testament heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Erkenntnis der Wahrheit ist nicht irgendein Schriftstück. Die Erkenntnis der Wahrheit ist die Erkenntnis Jesu Christi, also unseres Herrn und Bruders. Das will Gott. Gott will, dass Gemeinden gebaut werden, dass Reich Gottes gebaut wird. Und Gott will am Ende der Zeit diese Welt zurechtbringen. Er will einen neuen Himmel, eine neue Erde aufrichten. Das ist Gottes allgemeiner Wille für unsere Welt und auch für unser Leben, für Gemeinde. So, soweit, so gut. Aber wie sieht es mit unserem persönlichen Leben aus? Manchmal stehen Menschen wirklich an schwierigen Punkten und würden gerne wissen, was will Gott eigentlich? Es geht jetzt nicht um die Frage, kaufe ich bei Lidl ein oder bei Edeka, ne? Ich meine große Fragen. Ich habe 3 Beispiele. Da ist ein Kind in der Schule, das gemobbt wird. Und die große Frage des Kindes und auch der Eltern ist, ist ein Schulwechsel dran? Muss ein Schulwechsel sein? Ist das wichtig für das Kind? Und wenn das christliche Eltern sind, fragen die vielleicht auch, was will Gott hier? Will Gott, dass das Kind aushält und das durchzieht? Es gibt auch Freunde. Oder will Gott, dass das Kind wirklich die Schule wechselt? Was will Gott? Oder ist es ihm vielleicht auch egal? Und Gott sagt, na ja, das ist euer Ding, überlegt es euch. Gibt es da etwas, was Gott will? 2. Beispiel. Ich denke an eine Frau in der Lebensmitte, die ein Burnout hat und die nicht mehr weiß, wie sie ihren Beruf, ihren Job durchziehen kann. Und die sich überlegt, eigentlich muss ich meine Stunden reduzieren, damit ich klarkomme in meinem Leben. Dass die Work-Life-Balance stimmt, dass ich noch zurechtkomme. Aber ich weiß nicht, wie ich überleben soll. Das Geld reicht hinten und vorne nicht, wenn ich reduziere auf 50%. Was will Gott? Will Gott, dass ich tapfer bin und dass ich es durchziehe und dass ich mir Mühe gebe? Oder will Gott, dass ich reduziere? Was will er? Oder ist es ihm egal? 3. Beispiel, und das passt vielleicht auf einige von uns. Fragt sich ein älterer Mensch, wann ist eigentlich der Schritt in das Pflegeheim dran? Will Gott, dass ich jetzt ins Pflegeheim gehe? Oder reicht die Kraft noch ein paar Monate oder ein Jahr oder 2? Da ist die Sorge, wie wird das mit dem Pflegeheim? Werde ich da gut aufgenommen sein? Werde ich das Alte loslassen können? Da sind Ängste im Spiel. Und dann fragen sich manche Christen, ältere Menschen, ist es jetzt der Zeitpunkt gegeben oder muss ich es noch nicht? Kann Gott das irgendwie noch verhindern? Was ist denn Gottes Wille in dieser Frage? Und wir könnten viele Beispiele anfügen, wo Menschen fragen, was will Gott eigentlich von mir? Und nicht nur, genau, das sind so die persönlichen Dinge. Und es gibt jetzt nicht das eine Rezept, dass ich jetzt sagen könnte, pass auf, man kann Gottes Willen erkennen, indem man dieses oder jenes tut und dann ist alles klar. Aber ich möchte euch 2 Dinge vorstellen, Schritte, die man gehen kann, und die sich bewährt haben, die ich kenne aus meinem eigenen Leben und wo ich auch im Leben von anderen Menschen mitbekommen habe, das kann helfen, wenn man in so einer Frage steht, was Gott will. Der erste Schritt, innehalten. Und der zweite Schritt, losgehen. Der erste Schritt, innehalten, das bedeutet, dass wenn ich vor so einer Frage stehe, dass ich erstmal innehalte, dass ich mal stehen bleibe und mich orientiere. Dass ich bete. Und dass ich dann auch nachdenke und dass ich dann mal eine Liste mache. Ich habe das oft so gemacht. Wenn ich vor einer Entscheidung stand, habe ich mir eine Liste gemacht, was spricht für die eine Seite, für den einen Weg und was spricht für den anderen Weg. Und dass ich dann auch gewichte und nicht nur sage, da stehen 7 Sachen und da 3, sondern welche dieser Argumente sind mir denn besonders wichtig, dass ich aufschreibe und gewichte. Dann habe ich es so gemacht, dass ich Menschen gefragt habe, was meinst du denn? Aber da macht es keinen Sinn, 7, 8 oder 9 Menschen zu fragen. 1 oder 2, denen ich vertraue. Zu fragen, was würdest du mir raten? Du kennst mich, du kennst die Situation. Und dann auch auf mein Herz hören. Ja, Intuition, Bauchgefühl, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich habe gemerkt, diese Dinge miteinander, beten, nachdenken, überlegen, Menschen konsultieren, auf das eigene Herz hören, das ist oft, sind oft ein guter Kompass, um Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass man sich dann richtig entscheidet. Aber es gibt eine gute Richtung. Und das Zweite, also innehalten, und das Zweite ist losgehen. Man kann nicht warten, bis man es definitiv weiß, sondern man muss dann auch losgehen. Man muss eine Entscheidung treffen und dann muss man Schritte gehen. Und manchmal verbauen sich Türen und manchmal öffnen sich Türen. Und dann weiß man, das war der richtige Weg oder ich muss nochmal justieren. Ja? So war das bei mir bei dem Schritt in den VG. Ja? Der erste Schritt in den VG. Mit Thomas Honegger und Enno Carstens war ein toller Schritt, das lief super, das lief geschmeidig. Und dann gab es eine Gemeinde, für die war ich vorgesehen, oh, das ging irgendwie gar nicht, das war schwierig. Gut, und dann gab es nochmal eine Gemeinde, das war aus anderen Gründen schwierig. Und dann hat sich Uetersen aufgetan und da war der Weg dann auch gut mit dem Vorstand und jetzt bin ich schon seit einigen Jahren hier und für mich kann ich sagen, es war ein guter Weg. Ja, ich habe gemerkt, wir haben miteinander gefragt, gerungen und dann sind wir Wege gegangen, es haben sich auch Türen verschlossen. Genau. Also, inhalten und losgehen. Das ist auch bei Gemeindeentscheidungen wichtig, ne? Modernisierung. Will Gott unsere Modernisierung so, wie wir sie beschlossen haben? Es gab ja mehrere Modelle. Es gab einen großen Anbau, einen kleinen Anbau. Es gibt jetzt die Modernisierung. Will Gott das? So? Und woher wissen wir, ob Gott das so will? Ich finde, wir haben, es gab da unterschiedliche Positionen und die waren alle fromm. Ne? Die einen haben gesagt, man muss die Kosten überschlagen, wir haben nur eine gewisse Summe, also können wir das nur in dem Umfang machen. Andere haben gesagt, wir müssen vertrauen, dass Gott auch 2 Millionen uns irgendwie organisiert, also lass uns mit großem Glauben bauen. Und dann haben wir verschiedene Sachen miteinander gemacht und ich finde, wir haben es gut gemacht. Wir haben gebetet, wir haben viel miteinander gesprochen, wir haben einen Kirchendesigner befragt, wir haben Fachleute befragt, wir haben viel miteinander gesprochen, wir haben viel überlegt, geredet und dann haben wir, finde ich, eine einmütige Entscheidung getroffen. Und ich finde, eine einmütige Sache ist für mich wichtig, dass man nicht so eine Entscheidung hat, 51% zu 49, sondern dass man miteinander einen einmütigen Weg findet. Kann sein, dass wir in 3 oder 4 Jahren sagen, ja, man hätte es doch vielleicht auch anders machen können, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das der Weg ist, den wir jetzt gehen sollen. Es ging geschmeidig, das ging geschmeidig. Und darum glaube ich, dass das unser Weg ist im Blick auf die Modernisierung. Also diese beiden Schritte innehalten und losgehen sind keine Garantie, sie sind kein Rezept, aber sie sind eine Möglichkeit, Gottes Willen für unser Leben zu entdecken. Jetzt wird's aber, finde ich, geht's noch mehr in die Tiefe, auch in das Schwierige. Die zweite Frage ist die Frage, wie kann ich eigentlich ein Ja finden zu Gottes Willen? Wie kann ich Gottes Willen über mein Leben akzeptieren? Vor allem, wenn ich diesen Weg nicht verstehe. Und ich möchte nochmal das Beispiel von eben gebrauchen, von diesem 14-jährigen Kind. Lange Begleitung, viele Gebete. Gerald, ne, nach Jakobus 5, das, was wir auch praktizieren, was uns wichtig geworden ist, Gebet nach Jakobus 5 und so und Gebete und so und es hat letztlich nichts gebracht. Wir haben das Kind gehen lassen müssen im Alter von 14 Jahren und ich habe sie kurz vor ihrem Tod konfirmiert auf dem Sterbebett. Das ist eine besondere Erfahrung. Und da war die Frage, und das war dann keine theoretische Frage, vom Bibelgespräch, sondern das war eine Frage der Eltern. Will Gott den Tod unserer Tochter? Will Gott, dass sie stirbt? Und warum sollte Gott das wollen? Welchen Sinn hat der Tod eines Kindes? Will Gott das? Und falls er es will, wie können wir allen Ernstes diesem Gott noch Gutes zutrauen? Wie können wir allen Ernstes noch glauben, dass dieser Gott es gut mit mir meint, wenn er uns unsere Tochter nimmt? Ist das Gottes Willen? Und so saßen die Eltern vor mir. Was sagt man dann? Will Gott das? Und wenn ja, warum? Und wie kann ich Gott vertrauen? Und auch hier kann man kein Rezept geben, aber ich weiß damals noch, es war nämlich auch im Frühjahr, es war auch um der Zeit um Ostern, es war auch in der Zeit der Passionszeit, dass uns ein Blick in das Leiden von Jesus geholfen hat. Wir sind gerade in dieser Passionszeit, Karwoche, wir haben in 5 Tagen Karfreitag. Heute am Palmsonntag gedenken wir daran, dass Jesus in die Stadt eingezogen ist. Hosianna, Dorothea hat es gesagt. Einen Tag später, 2 Tage später die Tempelreinigung. Und dann ging es Schlag auf Schlag, die Stimmung kippt. Am Gründonnerstag das Abendmahl, die Fußwaschung, die Abschiedsreden. Und dann kommt die Stelle, die wir eben gelesen haben aus Gethsemane, wo Jesus ringt, wo Jesus einfach nicht klarkommt. Und er sagt, Vater, ich bin bereit, diesen Becher zu trinken, aber ich will es nicht. Bitte verschone mich. Ich möchte es nicht. Dieser Becher ist mir zu schwer. Dieser Weg ist mir zu schwer. Und dann sagt er, aber nicht wie ich es will, soll es geschehen, sondern wie du willst, soll es geschehen. Jesus weiß natürlich, dass das der Weg ist, aber das macht ihn so menschlich, das macht ihn so nah. Ne? Jesus ist oft so, ja, er läuft auf dem Wasser und er macht 5000 Menschen satt. Ja? Aber hier ist er wie ich. Er ringt und sagt, Gott, ich kann den Weg nicht gehen. Ich will ihn auch nicht gehen. Aber wie du willst, soll es werden. Nun kann man sagen, ja, super, Jesus, der hat das gut hingekriegt. Ja, jetzt geht's aber weiter. Wenige Stunden später hängt er am Kreuz. Und dieses Vertrauen scheint weg. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist Klage. Er fühlt sich von Gott verlassen und er sagt, warum? Wo bist du? Vater, ich habe 33 Jahre mit dir gelebt. Wir waren eins. Wo bist du? Warum bist du weg? Es ist dunkel auf Golgatha. Warum hast du mich verlassen? Da ist nicht mehr dieses von Gethsemane. Dein Wille soll geschehen. Da ist Zweifel, da ist Klage. Und für dieses Gebet bin ich so dankbar, für dieses Gebet am Kreuz, weil das ist auch schon meine Frage gewesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das darf auch die Frage der Eltern des 14-jährigen Kindes sein. Warum? Und der Prozess um Jesus geht weiter. Wenige Stunden später, also wir haben erst Gethsemane, wenige Stunden später, warum hast du mich verlassen? Und wieder wenige Stunden später gibt es wieder eine Veränderung in Jesus und er betet kurz vor seinem letzten Atemzug, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, ich vertraue mich dir an. Jesus kommt vom Ringen über die Klage und den Zweifel hin zum Vertrauen. Er vertraut sich Gott an. Und stirbt. Und jetzt ist die Frage, was kann das für diese Eltern bedeuten, die ein 14-jähriges Kind verlieren? Und was kann das für uns bedeuten? Dieser Weg Jesu. Und ich finde, dieser Weg Jesu, wir können davon etwas lernen, auch wenn wir natürlich nicht der Sohn Gottes sind, aber wir können erstens davon lernen, dass wir ringen, dass wir auch, dass das für Christen nicht klar sein muss alles, sondern dass wir sagen, Herr, das ist der Weg und ich möchte diesen Weg nicht gehen. Ich möchte ihn nicht gehen. So hat Jesus das gebetet. Und Jesus hat gebetet, warum hast du mich verlassen? Wir Christen dürfen klagen. Und wir dürfen sagen, wir haben Zweifel an deiner Güte. Gott, ich habe Zweifel an deiner Güte. Warum hast du mich verlassen? Aber dann Vertrauen. Warum konnte Jesus Gott doch vertrauen letztlich? Ich glaube, der Grund ist, weil Jesus seinen Vater doch kannte. Er war mit dem Vater vertraut und er wusste letztlich, wer der Vater war und wie der Vater es meint. Er kennt das Herz des Vaters. Und das ist für uns jetzt keine Garantie, auch kein Rezept. Aber ich glaube, ein Ja zu finden zu einem schweren Weg, den man gehen muss, geht dann leichter, wenn man Gott kennt. Wenn man mit Gott in Beziehung steht, wenn man weiß, wie Gott eigentlich tickt. In dem Moment kann Gott verschlossen sein und dunkel und schwarz. Aber wenn man weiß, wie der Vater in seinem Herzen für uns schlägt und wenn wir vom Kreuz her wissen, wie er es mit uns meint. Und das habe ich dann nicht in einem Gespräch, in einem Gebet, aber im Laufe von 1-2 Jahren war das bei diesen Eltern so, dass sie gesagt haben, wir verstehen Gott nicht. Wir wissen auch nicht, warum er das wollen könnte, dass unsere Tochter stirbt. Aber wir kennen Gott ja auch schon vorher. 20 Jahre haben wir gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Und weil wir eigentlich wissen, dass Gott es gut meint, darum vertrauen wir ihm, dass auch dieser Weg, der uns unverständlich ist, letztlich ein Weg war nach seinem Willen. Und das war ein Prozess, das war von Ringen, von Zweifeln, von Klage bestimmt, aber es war ein Weg zurück ins Vertrauen. Und nochmal, das ist keine Garantie, dass das so läuft, das ist kein Rezept, aber das möge uns geschenkt werden, das möge euch geschenkt werden, dass ihr nicht bei der Verzweiflung stehen bleibt, sondern irgendwann sagen könnt, ja, Vater, in deine Hände befehle ich mich. Ich will dir vertrauen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Es ist eine Bitte, die herausfordernd ist, ja, wenn man das Vaterunser so runterbetet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann kann das so leicht flockig runterkommen, aber diese Bitte, wir haben gesehen, die hat es in sich und sie ist und bleibt für manche Menschen eine Zumutung. Ich lese aus dieser Bitte die Sehnsucht Jesu heraus, dass Gottes Wille sich durchsetzen möge, auch in dieser Welt. Und wir können ja auch eine Menge dafür tun, ja? Wir können ja Barmherzigkeit einüben und Gerechtigkeit. Das können wir ja auch versuchen umzusetzen. Aber vieles bleibt eben offen. Da werden wir übrigens am Mittwoch unter anderem drüber sprechen. Warum? Wie wir das einordnen können, dass Gott seinen Willen eben nicht durchsetzt. So wie er es im Himmel tut, im Himmel ist alles super, auf Erden nicht. Warum eigentlich nicht? Unter anderem geht es am Mittwoch darum. Ich wünsche euch für eure Lebenssituation, für eure Lebensfragen, dass ihr Gottes Willen für euch erkennt, entdeckt, ob es jetzt die Frage nach dem Seniorenheim ist oder nach dem Schulwechsel oder was auch immer. Und dass ihr zu euren Lebenswegen ein Ja findet. Amen.